auch wenn ich während der Lieder und der Gebete schon gedacht habe, eigentlich brauche ich gar nicht mehr zu predigen. Es ist alles schon gesagt. Ihr werdet es trotzdem hören. Das Buch Maleachi beginnt mit den Worten, ich habe euch lieb. Das ist die Botschaft, die Gott dem Volk Israel zusagt. Und die ersten Verse zeigen auf, dass Gott seinen Liebesbund, den er mit seinem Volk geschlossen hatte, nicht aufkündigt, obwohl sein Volk ihm untreu ist. Aber Gott geht nicht einfach über diese Untreue hinweg. Im Gegenteil, die weiteren Verse im Kapitel 1 zeigen es sehr deutlich, er prangert das Verhalten, insbesondere das der Priester an, nämlich dass sie Opfer bringen von minderwertigen Tieren. Die Israeliten zeigten damit, dass sie Gott nicht achteten, ihm nicht die Ehre gaben, die ihm zustand. Sie waren nicht bereit, Gott als den anzuerkennen, der er ist. Der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Derjenige, der sie als sein Volk erwählt hat. Derjenige, der sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Derjenige, der ihnen das Land Kanaan gegeben hat und ihnen geholfen hat, die Völker dort zu besiegen. Derjenige, der sie mit allem Notwendigen versorgte. Derjenige, der sie aus Gefangenschaft, in die sie ja geraten waren, weil sie ungehorsam waren, wieder herausgeholt hat. Also derjenige, der seine Liebe zu ihnen immer und immer und immer wieder gezeigt hat. Diesem Gott haben sie nicht die Ehre gegeben, die Ehre, die ihm gebührt. Aber damit nicht genug. Gott prangert weiterhin die Priester und das Volk an. Lesen wir Maleachi Kapitel 2. Wer mag, kann entweder oben mitlesen oder aber seine Bibel aufschlagen und darin lesen. Und nun, ihr Priester, das folgende Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hört und es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen zu ehren, spricht der allmächtige Herr, werde ich euch verfluchen. Dann werde ich eure Segnungen in Flüche umwandeln. Ja, ich verfluche euch, weil ihr euch nicht danach richtet. Ich werde eure Nachkommen bedrohen und euch den Mist eurer Festopfer ins Gesicht schleudern. Euch selbst wird man auch auf den Mist werfen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich euch dieses Gebot gegeben habe, damit mein Bund mit den Leviten fortbesteht, spricht der Herr, der Allmächtige. Mein Bund mit ihnen bedeutete Leben und Frieden, und das gab ich ihnen auch. Sie hatten Ehrfurcht vor mir und ehrten meinen Namen. Sie gaben meine Anordnungen unverfälscht weiter und sagten nichts Unwahres. Sie lebten aufrichtig und in Frieden vor mir und bewahrten viele davor, sich schuldig zu machen. Die Lippen eines Priesters sollen die Vorschriften lehren und aus seinem Munde soll man Rat erbitten. Denn er ist doch der Bote des Herrn, des Allmächtigen. Doch ihr habt den Weg verlassen. Eure Ratschläge haben viele in die Irre geführt. Ihr habt den Bund der Leviten gebrochen, spricht der allmächtige Herr. Deshalb habe ich euch in den Augen des ganzen Volkes gedemütigt und zum Gespött gemacht. Denn ihr habt meine Wege verlassen und betrachtet die Person, wenn ihr das Gesetz auslegt. Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum können wir dann einander nicht treu sein, sondern brechen den Bund unserer Väter? In Juda herrscht Treulosigkeit. In Israel und in Jerusalem wurden abscheuliche Taten begangen. Denn Juda hat das geliebte Heiligtum des Herrn entweiht und die Töchter eines ausländischen Gottes geheiratet. Der Herr wird jeden Mann, der dies tut, mit seiner ganzen Familie aus Israel ausstoßen und töten, selbst wenn er dem Herrn, dem Allmächtigen, Opfer bringt. Und noch etwas werfe ich euch vor. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, Ihr weint und jammert, weil er von euren Opfern nichts wissen will und sie aus eurer Hand nicht wohlwollend annimmt. Ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Doch du bliebst ihr nicht treu, obwohl sie deine Lebensgefährtin war, mit der du den Bund geschlossen hast. Niemand, in dem noch ein Rest des Geistes war, handelte so, sondern er soll Nachkommen hervorbringen, die zu Gott gehören. Hüte dich deshalb bei deinem Leben und brich der Frau deiner Jugend nicht die Treue, denn ich hasse die Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Das ist, als ob man sich eines Gewaltverbrechens schuldig macht, spricht der Herr, der Allmächtige. Nehmt euch deshalb in Acht und brecht nicht die Treue. Ihr werdet dem Herrn lästig mit euren Worten. Ihr fragt, inwiefern werden wir ihm lästig? Weil ihr behauptet, der Herr freut sich an Menschen, die Böses tun und hat Gefallen an ihnen. Oder wo ist denn der Gott, der richtet? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gedacht, ganz schön radikal. Man könnte fragen, Herr, wo ist deine Liebe, wo ist deine Gnade? Zu der Frage kommen wir noch. Aber schauen wir uns doch zuerst einmal an, was Gott den Priestern genau vorwirft. In Vers 8 heißt es, ihr habt den Bund der Leviten gebrochen. Was bedeutet das? Was ist der Bund der Leviten? Gott hatte sich die Leviten, also die Nachkommen vom Stamm Levi, als Priester erwählt. Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen in der Geschichte noch zurückgehen. In 2. Mose 13, Vers 2 sagt Gott, weiht mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier, sie gehören mir. Und in Vers 15 desselben Kapitels heißt es, der Pharao wollte uns nicht ziehen lassen, deshalb tötete der Herr alle männlichen Erstgeborenen der Ägypter und ihrer Tiere. Darum opfern wir jetzt alle erstgeborenen männlichen Tiere dem Herrn und die erstgeborenen Söhne kaufen wir los. Um dieses Losklaufen, wie das stattgefunden hat, erklärt uns 4. Mose 3, die Verse 11 bis 13. Weiter sprach der Herr zu Mose, ihr habt die Leviten aus der Mitte der Israeliten, ich habe die Leviten aus der Mitte der Israeliten, anstelle aller ihrer erstgeborenen Söhne ausgewählt. Die Leviten sind mein Eigentum, weil alle erstgeborenen Söhne mir gehören. Seit dem Tag, an dem ich alle Erstgeburten in Ägypten tötete, habe ich alle Erstgeborenen in Israel, Menschen und Tiere, mir geweiht. Sie gehören mir. Ich bin der Herr. Das bezeichnet Maleachi als Bund der Leviten. Dieses Gottgehören, den Dienst am Tempel zu verrichten, beziehungsweise im Zelt Gottes, das war die Aufgabe der Leviten. Zum Dienst im Zelt Gottes, beziehungsweise später im Tempel dann auch, gehörten laut 4. Mose folgende: Instandhaltung des Zeltes Gottes, seine Einrichtungsgegenstände und Geräte. Sie sollten das Zelt Gottes und seine Ausrüstung auf der Wanderschaft durch die Wüste tragen. Nur sie, niemand anders durfte sie berühren. Sie mussten den Dienst im Zelt Gottes versehen und auch rings um das Zelt lagern. Sie waren also für den Dienst im Zelt zuständig, beziehungsweise im Tempel dann. Aber Maleachi zeigt in den Versen 5 bis 7, dass da noch viel, viel mehr dazu gehörte. Die Verse 5 bis 7, da heißt es, sie hatten Ehrfurcht vor Gott und ehrten seinen Namen, gaben Gottes Anordnung unverfälscht weiter und sagten nichts Unwahres. Sie lebten aufrichtig und in Frieden vor ihm, bewahrten viele davor, schuldig zu werden, sollten die Vorschriften lehren und aus ihrem Munde sollte man Rat erbitten. Denn, das war die Begründung, der Priester ist der Bote des Herrn, des Allmächtigen. Und wenn sie dies taten, dann erlebten sie Leben und Frieden. Maleachi wirft jetzt hier den Priestern vor, ihr alle tut das nicht. Ihr hört nicht auf Gott, ihr ehrt ihn nicht, ihr habt seinen Weg verlassen, ihr habt den Bund der Leviten gebrochen und ihr urteilt nach dem Ansehen der Person. Die Priester gingen zwar noch ihrem Dienst nach, sie opferten, aber sie hielten sich nicht an Gottes Gebote. Sie lebten eine Religion, aber sie zeigten Gott keine Ehre und keine gesunde Ehrfurcht vor ihm. Und sie erfüllten noch eine Aufgabe nicht, nämlich die Aufgabe, die Erkenntnis zu bewahren, die Erkenntnis, dass das Halten von Gottes Bund ihnen Leben und Frieden schenken würde. Sie sollten am Gesetz festhalten, weil es ihnen dieses Leben und den Frieden brachte. Aber weil sie das nicht glaubten, weil sie Gott nicht fürchteten oder dachten, dass Gott mich doch nicht bestraft, wenn ich was Falsches tue, sie wurden untreu. Und dadurch ist Gott in den Augen des Volkes klein geworden. Sie gaben ihn auch klein weiter. Es war kein mächtiger Gott, so wie er sich selbst bezeichnet als der allmächtige Gott. Es kommt 5-mal in diesem Text vor. Und dadurch wurde der Glaube an Gott verächtlich. Die Folge ist, dass Gott sie verfluchen wird. Das klingt sehr hart. Aber Mose hat bereits, bevor das Volk ins Land Israel zog, ihnen den Segen und den Fluch vorgelegt. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr Gott nachfolgt und die Gebote haltet, dann will ich euch segnen. Aber wenn ihr es nicht tut, werde ich euch verfluchen. Und ihr werdet die Konsequenz tragen müssen. Sie hätten es also eigentlich wissen können. Auch die Geschichte von den 2 Söhnen Aarons. 2 von den 4 Söhnen bringen fremdes Feuer auf den Opferaltar und Gott tötet sie auf der Stelle. Es klingt in unseren Ohren unglaublich hart, aber es zeigt, wie ernst es Gott meint mit dem Halten seiner Gebote. Es waren keine leeren Anordnungen. Außerdem droht er ihnen an, dass er die Priester demütigen wird und zum Gespött machen. Sie werden verächtlich in den Augen des Volkes durch ihr Verhalten. Denn Vers 9 zeigt, sie haben beim Anwenden des Gesetzes menschliche Werte angewandt, nicht Gottes Gebote. Wenn sie schon nicht als Priester das Wort Gottes ernst nehmen, warum sollte das Volk es tun? Sie missachteten die Anweisungen Gottes, wollten aber trotzdem Leben und Frieden. Sie sind davon ausgegangen, dass das Falsche und Böse, das sie tun, nicht gestraft wird. Und so machten die Priester durch ihr Verhalten Gott klein und verführten das Volk zur Sünde. Wie sich das Verhalten der Priester auf das Volk auswirken, zeigen uns die nächsten Verse, die Verse 10 bis 17. Denn die Vorwürfe gehen hier weiter. Die Priester hatten den Bund der Leviten gebrochen, waren untreu geworden. Zusätzlich hatten sie sich von ihren jüdischen Frauen scheiden lassen, um ausländische Frauen zu heiraten, die anderen Göttern nachfolgten. Und das machte sie empfänglich für den Götzendienst, wie wir es in der Geschichte Israels immer wieder sehen. Sie waren ihren Frauen gegenüber untreu und ignorierten das Eheversprechen, das sie vor Gott gegeben hatten. Dadurch kamen sie Gottes Absicht mit ihnen, nämlich der Absicht, gläubige Kinder zu erziehen, die den Herrn liebten, nicht nach. Die Männer waren nicht nur ihren Frauen untreu, sondern sie ignorierten auch die Tatsache, dass diese bindende Beziehung ein Bild für ihren Bund mit Gott war. Und dieses Problem war alt. Esra und Nehemia hatten es gute 50 Jahre vorher auch schon angeprangert. Wir können es nachlesen im Esra und in Nehemia. Damals trennten sich die Männer von den ausländischen Frauen, weil sie ihre Schuld erkannt hatten und neu Gott nachfolgen wollten. Die Antwort damals war Trennung und Wegschicken der ausländischen Frauen, denn die Sünde musste ausgeräumt werden mit allen Konsequenzen. Und jetzt das gleiche Problem wieder. Das Volk begeht die gleiche Sünde, nämlich die Sünde der Untreue. Gott prangert hier die Treulosigkeit der Israeliten an, nicht nur in Bezug auf die Ehe. sondern insbesondere in Bezug auf das Verhältnis zu ihm. Sie haben offensichtlich nichts aus der Vergangenheit gelernt. Die Menschen handelten so, als ob sie alles tun könnten, ohne bestraft zu werden, ohne Konsequenzen. Und anstatt umzukehren von ihren eigenen Wegen, jammern sie, dass Gott ihre Opfer nicht annimmt und wohlwollend an sie denkt, sie nicht segnet. Sie fordern quasi Gott zur Treue gegenüber seinen Versprechen heraus, sind aber selbst nicht bereit, Gott gegenüber treu zu sein. Sie wollen genauso wie die Priester Leben und Frieden haben, erkennen aber nicht, dass es ihr eigenes Verhalten ist, das zu den Missständen im Land führt. Die Antwort Gottes ist das angekündigte Gericht wegen ihrer Untreue. Ihre Untreue in den eigenen Beziehungen, ihre Untreue gegenüber dem Gesetz, ihre Untreue in dem, wie sie es weitergeben und wie sie vermitteln, wer Gott ist. Ihre Untreue brachte sie um das versprochene Leben und den Frieden. Ich habe am Anfang der Predigt die Frage gestellt: Herr, wo ist deine Gnade, wo ist deine Liebe? Ich denke, die Gnade und Liebe Gottes zeigt sich darin, dass Maleachi im Auftrag Gottes die Priester und das Volk warnt. Warnt vor den Konsequenzen ihrer Untreue. Aber was hat diese Botschaft denn jetzt eigentlich mit uns zu tun? Keiner von uns stammt vom Stamm Levi ab. Keiner von uns ist Priester, der auf einem Altar ein Opfer darbringt. Also können wir die Botschaft getrost vergessen? Als historisches Ereignis abtun? Ich denke nicht. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 sagt: Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Das sind wir. Erinnert uns das an den von Maleachi erwähnten Bund der Leviten? Gottes persönliches Eigentum, königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, auserwählt, ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Wir sind also eine königliche Priesterschaft. Wir gehören zu Gott, wenn wir ihm nachfolgen. So wie die Priester damals auch. Auch wir sind Boten des Allmächtigen. Wir sollen die Wahrheit sagen und Gottes Botschaft verkünden. Auch wir stehen in einem Bund mit Christus, der uns Leben und Frieden bringt. Ich denke, dieser Text aus Maleachi 2 ist heute immer noch aktuell. Denn wir müssen uns fragen lassen, zu welcher Sorte Priester wir gehören wollen. Zu denen, denen es egal ist, was Gott sagt und ihren eigenen Weg gehen? Zu denen, die zwar hören, was Gott sagt, aber es trotzdem nicht tun? Oder aber zu denen, die nach Gottes Willen fragen, die ihm treu nachfolgen, seine Gebote beachten und ihm gehorsam sind? Die Priester damals wollten den Frieden und das Leben, aber gleichzeitig wollten sie tun, was ihnen gefiel. Trifft diese Verhaltensweise vielleicht auch auf uns zu? Haben wir uns in unserem Leben mit der einen oder anderen Sünde arrangiert? Könnte es sein, dass manche unserer Gebete nicht erhört werden, weil wir nicht tun, was Gott uns aufgetragen hat? Weil wir unsere eigenen Wege gehen? Wir können unsere Beziehung zu Gott nicht erfolgreich vom Rest unseres Lebens trennen. Er muss der Herr unseres ganzen Lebens sein. Jede Sünde, die wir begehen, sei sie noch so im Geheimen, hat Auswirkungen auf unser Leben mit Christus. Wenn dies der Fall ist,
liegt die Abhilfe,
genauso wie damals, in der Umkehr zu Gott, dem Bekennen der eigenen Schuld und dem sich neu ausrichten auf Christus. Wir müssen uns aber auch fragen lassen, welche Auswirkung unsere Haltung Gottes Wort gegenüber denn hat. Wenn wir, die wir Christus nachfolgen, Gottes Wort nicht ernst nehmen, indem wir seine Anweisungen befolgen, wie sollen andere dann an Gott glauben? Wenn für uns seine Anweisungen kaum Wert haben, wie sollen dann andere etwas davon mitnehmen? Glauben wir, dass Gottes Wort wahr ist und uns Leben und Frieden bringt? Ich habe vor einigen Tagen in der Zeitung in einem Artikel gelesen, dass nur noch 12% ihr Vertrauen in die katholische Kirche setzen. Die Begründung dafür waren die vielen Missbrauchsfälle. Ich denke, das zeigt sehr deutlich, dass unser Verhalten, unser Umgang mit Gott und mit seinem Wort Auswirkungen auf unsere Umgebung hat. Wir haben vorhin gesungen, Jesus strahle hell und lass die Welt es sehen, dass er der Herrscher ist, dass er der König ist, dass er der Retter ist, den wir alle brauchen, der uns neu macht. Aber durch wen strahlt denn Jesus, wenn nicht durch uns? Er lebt in uns und wir sollen ihn ausstrahlen. Gottes Botschaft, dass er sein Eigentum liebt, gilt noch heute. Aus Liebe sandte Gott Christus auf die Welt, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Das, was der Jonas gerade eben gesagt hat, am Kreuz, da finden wir Gnade und Vergebung. Dafür sollen wir dankbar sein, dafür sollen wir ihn loben und ehren. Gott hält sich an seine Versprechen. Er ist der Treue, auch wenn wir untreu sind. Er ist trotzdem der Treue. Aber er fragt uns, wollt ihr treu sein? Wollt ihr mir treu nachfolgen? Wollen wir eine königliche Priesterschaft nach seinem Willen sein? Oder wollen wir so handeln wie die Israeliten damals? Amen.